Wir hatten irgendwann mal einen Text aus dem ersten Johannesbrief, so mit Kindern und Vätern. Das war irgendwann vor Ostern. Und der hat eine Fortsetzung. Und ich möchte heute mal ganz bewusst den ganzen Abschnitt lesen. Wenn das jetzt klappt hier. Mein Laptop hat nämlich Störte heute mit, weil die den in Leofels braucht. Na? Ah, genau. Also die linke Spalte ist für euch. Aber da kann ich den ganzen Abschnitt nochmal lesen. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Liebe zur Welt. Also da merke ich jetzt, dass ich in einer anderen Zeit aufgewachsen bin als die jetzt Jungen. Aber hier sitzen ja auch ein paar von meinem Jahrgang oder davor, also älter. Und wir sind ja sehr stark geprägt. Also so, habt nicht lieb die Welt. Und das ist ja so ein Satz. Immer wenn die Kinder was machen wollten, was die Eltern nicht wollten, kam der Satz. Ja, bei uns zu Hause nicht ganz so schlimm, aber in der Jugend und in der Gemeinde war das also schon immer mal wieder so ein Ding, so ein Thema. Und deswegen haben wir Christen ja auch den Ruf, alles, was Spaß macht, ist bei uns verboten. Also den Ruf haben wir uns schon eingehandelt. Ja, also da brauchen wir nicht, natürlich kann man sagen, falsches Verständnis und so weiter. Ja, aber von wer hat denn dieses falsche Verständnis in die Welt gesetzt? Das waren ja wohl wir. Oder, ja, also vielleicht nicht jeder Einzelne von uns jetzt persönlich, aber das waren nicht die anderen, die das in die Welt gesetzt haben, sondern da haben wir einfach unseren Anteil dran. Und ich denke tatsächlich, dass das ein falsches Verständnis gewesen ist. Aber was ist dann ein richtiges Verständnis? Dem wollen wir uns heute mal ein bisschen nähern. Gelesen habe ich den Text ja gerade schon. Aber es ist so eine Frage nach den Begriffen. Ja? Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Da ist ja erstmal die Frage, was meint Johannes hier mit Welt? Also ich hätte jetzt einen Globus mitbringen können, ja, das ist unsere Welt. Wenn heute von der Welt geredet wird, ist das ja auch in der Regel gemeint. Habt also diesen Globus nicht lieb. Also ich meine, das ist natürlich nicht den aus Plastik oder was, sondern den natürlichen. Nein, das ist nicht gemeint. Paulus und Johannes, die bezeichnen mit Welt einfach dieses Umfeld ohne Gott. Und da kommen wir ja alle her. Ja? Wir alle sind geboren, auch wenn wir in ein gläubiges Elternhaus geboren sind, so wie ich und wie viele andere hier auch, aber geboren sind wir trotzdem irgendwo ja nicht in eine Beziehung mit Gott, sondern zunächst mal, ich sage jetzt was ganz Schreckliches, auch gerade kleine Kinder sind erstmal ganz furchtbar egoistisch. Also erst komme ich und dann komme ich, pausenlos geht es um mich. So ist es einfach erstmal und die können gar nicht anders. Denen werfe ich das also erstmal auch gar nicht vor. Das ist vielleicht der Unterschied. Aber dann irgendwann kommt so dieser Moment, wo das sich ändern sollte. Aber in der Regel haben wir dann nur gelernt, das besser zu tarnen. Wir machen das geschickter. Ja, nicht mehr so plump wie so ein kleines Baby. Also wenn sich dann einer von euch jetzt auf den Boden schmeißen würde, würde brüllen, bis er kriegt, was er will, dann würde ich mich schon etwas wundern. Wir haben in der Regel etwas geschicktere Methoden dann, um das durchzusetzen. Aber am Grundsatz hat sich nichts geändert. Diese Welt lebt ohne Gott. Sie tut das, was sie tut, ohne Gott. Und das ist so dieser Bereich, den Paulus und Johannes mit Welt bezeichnen. Welt ist der Lebensraum ohne Gott. So könnte man das eigentlich mal kurz definieren. Und da sagt Johannes jetzt, dieser Bereich, in den sollt ihr euch nicht verlieben. Liebt nicht diesen Lebensbereich, in dem Gott keine Rolle spielt. Und er geht sogar noch weiter, wenn jemand die Welt lieb hat, also wenn jemand diesen Lebensraum ohne Gott lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Also ein Stück weit, man kann nicht zwei Herren dienen, sagt ja Jesus mal, wo es um Geld geht, um Besitz. Ich kann nicht Gott dienen und meinem Besitz. Ich muss mich irgendwo entscheiden. Ja, was nicht heißt, dass Besitz grundsätzlich schlecht ist, aber wenn ich nur noch meinem Besitz diene, dann läuft was schief. Oder hier, wenn wir die Welt lieb haben, wir können nicht sagen, wir lieben Gott und gleichzeitig die Maßstäbe dieser Welt lieb haben. Und damit habe ich eigentlich schon einen Punkt. Ja. Jo, das passiert schon mal. Jo, so soll es aussehen. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und diese Beispiele, die Johannes hier bringt, die machen deutlich, in welche Richtung es geht. Also es geht hier nicht, ist keine Werbung für Vegetarier, wenn es um Fleischeslust geht. Fleisch ist auch wieder so ein Begriff, der einfach damals anders besetzt wurde als heute. Fleisch ist so der Teil des Menschen, der nicht nach Gott fragt. Ja, also das ist eigentlich das, was hier gemeint ist. Die Frage ist eigentlich, es geht um meine Gesinnung. Es geht um das, was mein Leben ausmacht. Es geht also nicht um, was war das alles? Tanzen, Kino, Alkohol, bei uns als Blaukreuz-Hintergrund natürlich ganz wichtig, Kneipen, was also alles dann so in diesen Bereich gepackt wurde, sondern es geht eigentlich darum, was prägt mein Denken? Wird mein Denken geprägt von den Maßstäben, die in dieser Welt gelten? Ich habe eben schon mal Egoismus genannt. Ja, ich will für mich haben. Also Paulus sagt zum Beispiel, es gab ja damals Speisegesetze, was darf man essen, was darf man nicht essen. Und Paulus sagt, alles, was mit Danksagung genossen wird, ist gut. Und auf der anderen Seite sagt er dann aber auch, macht nicht einen Gott aus eurem Bauch. Ja, also die Frage ist, was ist eigentlich der Inhalt, der Sinn und der Zweck meines Lebens? Ja? Sind es einfach diese äußeren Dinge? Es geht nicht darum, dass irgendetwas gut oder schlecht ist. Es ist die Frage, wo hänge ich mich dran? Was prägt mein Leben? Was prägt dein Leben? Wir dürfen es uns auch mal gut gehen lassen. Ja? Also Jesus und die Jünger, also, die Leute haben über Jesus gesagt, er wäre ein Fresser und Weinsäufer. Also Jesus hat bestimmt nicht asketisch gelebt. Das war Johannes, der Täufer. Der hat asketisch gelebt. Jesus hat auch gefeiert. Ja, Hochzeit zu Kana. Wie viele Liter Wein waren das, die er da mal noch zusätzlich hingestellt hat? Aber Jesus hat nicht gelebt, um zu feiern. Das ist ein Unterschied. Ja? Jesus hat sein Leben gelebt und dazu gehörte dann auch feiern. Aber Jesus hat nicht gelebt, um zu feiern. Das Leben ist permanente Party oder so. Sondern das Leben, wir leben für diese Beziehung zu Gott. Gustavo hat sogar einen ganz steilen Satz. Wir sind geschaffen für die Arbeit. Mehr dazu am Mittwoch. Können wir auch darüber diskutieren, ob der Satz richtig ist oder nicht. Auf jeden Fall sind wir geschaffen für eine, also Gott möchte eine Beziehung zu uns leben. Das würde ich immer noch schwerpunktmäßig sehen. Diese Beziehung zu leben, und das ist der eigentliche Maßstab. Deswegen habe ich die Verse davor nochmal mitgelesen. Euch ist die Sünde vergeben, ihr seid befreit. Also, was wir da eben gesehen haben, als wir uns den Text davor nochmal mit angeguckt haben. Ja, ihr Kinder, ihr Väter und so weiter. Weil ich schreibe euch, das war eine Vergewisserung, was wir in Jesus haben. Und weil wir das haben, müssen wir uns nicht an das klammern, was uns diese Welt bietet. Was man daraus gemacht hat, war, dass wir uns von allen anderen Menschen distanziert haben. Und auch heute, viele von uns, ich kann das nicht für jeden sagen, aber vor allen Dingen passiert uns Hauptamtlichen das natürlich ganz drastisch. Wir leben ja in einer Blase. Wir haben ja fast nur noch fromme Freunde. Und das ist tatsächlich eine Zeit lang so gepredigt worden. Mit Begründung, also mit unter Berufung auf diese Verse. Das ist aber gar nicht gemeint, denn damit machen wir uns nur missionarisch impotent. Ja, weil ich kann natürlich nur jemanden gewinnen, zu dem ich auch Beziehung habe. Also muss ich Kontakt haben auch zu den Menschen. Aber ich darf nicht ihre Maßstäbe übernehmen. Ja, das ist eigentlich dieser Punkt, immer wieder zu prüfen, anhand welcher Kriterien treffe ich denn meine Entscheidungen. Ja, also wir hatten in einer Gemeinde jemanden, der sagt, wenn ich umziehen würde, könnte ich das Doppelte verdienen. Aber ich sehe meinen Auftrag hier in der Gemeinde und deswegen bleibe ich hier. Das meine ich. Ja? Zu fragen, nicht zu fragen, also wo kann ich am meisten Geld machen, sondern zu fragen, was ist Gottes Auftrag an mich? Und für mich ist immer so eine entscheidende Frage, wenn ich jetzt irgendwo unsicher bin, sollte ich da hingehen oder sollte ich da nicht hingehen? Was dient meiner Beziehung zu Jesus? Ja, also nicht zu fragen, wo habe ich den größten Spaßfaktor? Wo kann ich am meisten Geld verdienen? Wo? Das sind ja so die Maßstäbe, die eigentlich heute so gelten. Ja, das, worauf ich gerade Bock habe, das ist richtig, das ist gut, das sollte ich machen. Alles andere ist uninteressant. Oder aber die Frage, was hilft mir, meine Beziehung zu Jesus zu leben? Und dann kann das sein, dass Jesus mich losschickt und mich gebraucht in einem Umfeld, wo man auch hätte anders entscheiden können. Ich muss ja immer dran denken, so kurz nach dem Abi, wir hatten eine Fahrt nach Düsseldorf an die Börse gewonnen. Und Düsseldorf ist eigentlich nicht berühmt für seine Börse, sondern hat jemand eine Idee, wofür Düsseldorf berühmt ist? Altbier, was war das andere? Die längste Theke der Welt fürs Kneipenviertel. Und wir hatten also auch noch Geld gewonnen, also sind wir hingefahren, haben pflichtschuldigst die Börse besichtigt und anschließend haben wir das Geld im Kneipenviertel gelassen. Und ich habe damals noch überhaupt keinen Alkohol getrunken. Ich trinke ja immer noch sehr wenig, aber damals in der Zeit überhaupt nichts. Also habe ich alkoholfrei mir irgendwas bestellt. Und der Witz war, einer nach dem anderen ist auf alkoholfrei umgestiegen und es war am Schluss keiner betrunken. Es war witzigerweise nur ein Mädchen mit, die ist ein Getränk zu spät umgestiegen. Die hatte ganz leicht einen im Tee. Aber jetzt besoffen war die auch noch nicht. Das wäre vermutlich anders gelaufen, wenn nicht einer den Anfang gemacht hätte mit alkoholfreien Getränken. Also manchmal, ich will nicht sagen, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ihr dürft das alles, also was es eigentlich war, geplant eine Sauftour. Reden wir doch nicht drum rum. Und da muss dieser fromme Antialkoholiker auch noch mitfahren. Ohne dann mitzumachen. Aber wir hatten jede Menge Spaß und trotzdem war am Ende keiner besoffen. Also ich sage nicht, ihr dürft das grundsätzlich nicht. Aber die Frage ist ja, was dient meiner Beziehung zu Jesus? Wo habe ich vielleicht einen Auftrag? Natürlich kann ich mir immer alles auch schönreden. Ja? Ich habe da einen Auftrag und am Ende bin ich der Erste, der besoffen ist. Wäre ich ja gewesen, wenn ich mit alkoholischen Getränken mitgemacht habe, weil ich nichts gewöhnt war. Klar wäre ich der Erste gewesen, der besoffen gewesen wäre. Was sonst? Ne? Sondern dann wirklich zu fragen, Herr, was ist dran? Es geht nicht darum, ich will jetzt überhaupt keine Liste machen. Und das ist der Fehler, der in der Vergangenheit passiert ist. Man hat Listen gemacht, das darfst du als Christ und das darfst du als Christ nicht. Und das ist, ich weiß, es gibt sicher Dinge, die komplett rausfallen. Aber in der Regel ist das problematisch. Sondern die Frage ist, was ist dein Maßstab, an dem du Dinge prüfst? Darum geht es, dass wir uns von Gott einen Maßstab schenken lassen, dass wir fragen, Herr, was willst du? Passt wieder das Thema, was ich eben angerissen habe, lasse ich mich von Gott führen? Bin ich bereit, auf das zu hören, wo er mich führt? Ja? Frage ich, was dient meiner Beziehung zu Jesus? Woran hätte Jesus seine Freude? Ja, ihr kennt ja vielleicht noch die Armbänder, was würde Jesus tun, what would Jesus do? Oder sächsisch, was würde Jesus tun? Ja, ich kann es nicht so ganz so gut wie die echten Sachsen. Aber ja, das sind so Überlegungen, die sind ja gut. Wobei, ich bin nicht Jesus, und manches, was Jesus tun würde, kann ich nicht. Aber dieser Gedanke, was dient der Sache Gottes? Ja, also das können wir auch an Jona, den habe ich ja vorhin schon mal reingeworfen. Kann Gott, wen kann Gott führen? Natürlich kann Gott im Prinzip jeden führen, wenn er das will. Der Jona, der wollte ja partout nicht. Warum wollte Jona nicht nach Ninive? In den Kinderbibeln steht oft, er hatte Angst. Das stimmt überhaupt nicht. Also ja, der hatte Angst, aber nicht Angst um sein Leben. Der hatte Angst, dass die sich bekehren und Gott gnädig ist. Denn das waren ja die Feinde Israels und die sollten gefälligst untergehen. Und da haben wir genau den Unterschied. Das war komplett weltliches Denken. Die Feinde müssen untergehen, die müssen weg. Also werde ich denen doch nicht predigen, dass die sich noch bekehren. Bloß weg in die andere Richtung. Könnt ihr nachlesen, steht drin, ist nicht meine Deutung. Müsst das letzte Kapitel im Buch Jona mal lesen. Da steht nämlich die Deutung, warum der nicht wollte. Geistliches Denken wäre gewesen, was will Gott, was dient der Sache Gottes. Und wenn er begriffen hätte, dass Gott die ganze Welt liebt und nicht nur das Volk Israel, dann wäre die Sache anders gewesen. Er hätte gesagt, also mir wäre zwar lieber, die gehen unter, aber wenn Gott sie retten will, dann bin ich Gottes Werkzeug und gehe dahin. Ja, also das ist gerade an so einem Beispiel mal zu überlegen, was ist fleischliches Denken, was ist weltliches Denken, was ist das Denken, das so aus dem alten Adam rauskommt und was ist hier tatsächlich geistliches Denken. Darum geht's. Und Gott liebt die Menschen in dieser Welt. Ihr könnt rausgehen, jeden Menschen, den ihr trefft, den liebt Gott. Trotzdem nimmt er die Entscheidung der Menschen ernst, auch wenn sie sich gegen ihn entscheiden. Und Gott liebt nicht die Maßstäbe, die draußen gelten. Hast du was, dann bist du was, kannst du was, dann bist du was und so weiter. Jeder will der Größte sein, jeder will der Mächtigste sein. Das war ja auch in den Jüngerkreis reingeschwappt. Ja, als die Mutter der Söhne des Zebedäus ankommt und sagt, Herr, erlaub doch meinen beiden Söhnen, der eine zu deiner Linken, der andere zu deiner Rechten. Das war nach damaliger Sitzordnung, waren das die wichtigsten Ministerposten. Ja, also nicht, war ja nicht nur eine Sitzordnung beim Essen, wollte sie für ihre Söhne haben. Das war genau weltliches Denken. Jeder will der Mächtigste sein. Jeder will der Größte sein. Jeder will der Angesehenste sein. Und da sagt Johannes klipp und klar, davon müsst ihr euch absetzen. Das kann nicht euer Streben sein, sondern euer Streben ist die Frage, Herr, was willst du? Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ja, was habe ich von einem großen Auto? Irgendwann wird es auch verschrottet. Was habe ich von Vermögen, von Besitz? Was sagt man so schön, das letzte Hemd hat keine Taschen, das geht nur auf die Totenhemden. Heute werden ja oft die Leute in ihrer Kleidung beerdigt, also in einem Anzug, in einem Kleid. Die haben teilweise Taschen, aber mitnehmen kann man trotzdem nichts. Das Totenhemd früher, das hatte keine Taschen. Daher kommt ja der Spruch, wir können nichts von dem, was wir hier an Ansehen, an Macht und sonst was haben. Und selbst wenn die Leute berühmt sind, man sagt, er ist unsterblich geworden, noch nach tausenden von Jahren denkt man an Leute, ja klar, Alexander der Große, Nero, wir reden heute noch von denen, obwohl sie ja seit Jahrtausenden tot sind. Und was haben sie davon? Was haben sie davon? Diese Welt vergeht. Alles, was hier ist und was hier Wert hat, vergeht, bleibt nicht auf Dauer. Wollen wir wirklich daran unser Herz hängen? Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt. Was wir geleitet vom Heiligen Geist, was wir getrieben vom Heiligen Geist, sagt sogar Paulus im Römerbrief, tun, das bleibt, das hat Bestand. Für uns und für die Ewigkeit. Und das ist genau der Unterschied. Und deswegen die Frage, woran willst du dein Leben ausrichten? Die Entscheidung, die muss man immer mal wieder treffen, grundsätzlich, und dann im Kleinen jeden Tag 100-mal. Wir haben es ja schwerer heute. Also in mancher Hinsicht haben wir es leichter als die Menschen vor Jahrhunderten. Aber es gibt so einen wesentlichen Punkt, da haben wir es sehr viel schwerer. Wir müssen viel mehr Entscheidungen treffen als ein Mensch im Mittelalter. Wo will ich leben? Das war im Mittelalter klar. Da, wo ich geboren bin, da werde ich auch sterben. Also man bleibt am Ort für 99%. Es gab auch damals schon Händler, die rund um die Welt gereist sind und so weiter. Musst mal gucken, Aquila und Priscilla, wo die alles auftauchen in der Bibel. Die tauchen in Korinth auf, die tauchen in Ephesus auf und in Rom. Die sind also ganz offensichtlich immer mal wieder umgezogen. Aber das war damals die Ausnahme. Die meisten haben ihr ganzes Leben da gelebt, wo sie geboren waren. Fertig, Ende, aus. Heute steht uns die Welt offen. Ja? Und wen will ich heiraten? Da musste man sich damals keine Gedanken machen, haben die Eltern entschieden. Ja? Und was will ich für einen Beruf machen? Ist heute eine schwierige Frage. In einem bestimmten Alter war damals keine Frage. Ja, weil in der Regel hat man den von, also die Männer haben den Beruf des Vaters gelernt und die Frauen, wenn sie denn überhaupt einen Beruf hatten, dann waren sie also irgendwo im Geschäft des Ehemanns oder der Eltern. Also es gab nicht viel, man hat einfach das gemacht, ich sage es mal so, wofür man geboren war. Man musste ganz viele Entscheidungen nicht treffen. Schwierig für die, die damit nicht zufrieden waren, die gerne was anderes gemacht hätten. Aber für die, die also nicht so sehr entscheidungsfreudig sind, war das das Paradies. Ja, weil sie mussten ganz vieles nicht entscheiden. Was will ich anziehen? Ja, die meisten hatten gerade mal zwei Kleider, einen für sonntags, eins für die Woche. Habt ihr euch mal überlegt, wie die mit einer Truhe für die komplette Wäsche klargekommen sind? Nichts mit Riesenkleiderschrank. Es sei denn, man gehörte zu den oberen 500, dann war das anders. Aber ansonsten, wir müssen heute sehr viel mehr Entscheidungen treffen. Und die Frage ist, nach welchen Maßstäben treffen wir unsere Entscheidungen? Und das ist eigentlich das, was hinter dieser Frage steht. Treffen wir uns unsere Entscheidungen nach den Maßstäben, die in dieser Welt gelten? Oder treffen wir unsere Entscheidungen nach dieser Frage, was dient meiner Beziehung zu Jesus? Was dient meiner Berufung? Jeder von euch, also wenn mir jemand sagt, ich bin nicht berufen, das stimmt nicht. Jeder von euch ist erstens berufen in die Nachfolge Jesu. Punkt 1. Dieser Berufung könnt ihr folgen oder auch nicht. Aber jeder Christ ist berufen. Und jeder Christ hat von Gott eine Aufgabe bekommen, nicht immer in der Gemeinde. Manchmal auch darüber hinaus, manchmal was ganz anderes. Am Arbeitsplatz sein Mann zu stehen. Ich glaube, dass auch durchaus, gerade in unserer heutigen Zeit, manche Christen auch eine Berufung haben in die Politik. Nicht alle Politiker haben eine Berufung in die Politik, aber manche eben schon. Auch manche, gerade manche Christen auch. Aber die Frage ist, wenn ich meine Berufung kenne, was dient meiner Berufung? Und was hindert meine Berufung? Das sind genauso diese Fragen, nach denen wir unsere Entscheidungen treffen sollten. Und dann ist zum Beispiel die Frage, wo finde ich auch Ruhe? Wenn ich das vorhin so als Zeugnis gesagt habe, wenn ich vor Gott zur Ruhe komme, dann bin ich, was die Arbeit angeht, unglaublich leistungsfähig. Gelingt mir das nicht, leidet auch die Arbeit. Also, was hilft mir wirklich, vor Gott zur Ruhe zu kommen? Damit ich dann auch meine Arbeit, auch diesen Teil der Berufung, der in der Arbeit liegt, leben kann. Das kann dann tatsächlich mal, das heißt dann nicht immer powern, powern, powern. Das kann dann auch mal heißen, nimm dich mal zurück. Nimm dich raus. Ja? Aber das ist genau die Frage. Herr, was ist jetzt in diesem Augenblick der Schritt, den du von mir haben willst? Und der meiner Berufung dient und meiner Beziehung zu dir dient. Und das will ich leben. Das ist die Entscheidung, zu der Johannes uns hier herausfordert. Und Jesus tut das, Paulus tut das. Das ist ein Thema, das sich durchs ganze Neue Testament, mindestens mal durchs ganze Neue Testament, ich glaube, wir finden das sogar in den Psalmen, wir finden das sogar im Alten Testament, aber wir finden es auf jeden Fall durchs ganze Neue Testament. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir unsere Entscheidungen treffen anhand der Maßstäbe, die Gott uns gibt und nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Das ist gemeint mit habt nicht lieb dir Welt. Ja, haben sie erzählt, einer, der hat missionarische Projekte gemacht, der hat Skatabende gemacht. Also meine Mutter würde sich im Grab rumdrehen. Zertifikat ist vom Teufel. War also so eine Linie. Der hat mit den Nachbarn Skatabende angefangen. Daraus sind Hauskreise entstanden. Ja, versteht ihr, was ich meine? Wenn ich jetzt Skat kloppe, um, was weiß ich, nur aus Spaß und weil, vielleicht noch mit Geld und mit dem Anreiz und was weiß ich, das war ja der Hintergrund, warum meine Eltern so dagegen waren, weil sie noch Leute erlebt haben, die Haus und Hof verspielt haben. Das ist eine andere Hausnummer, ja? Aber dann kann genau das, kann einer Evangelisation dienen. Und so manches andere. Aber ich muss einfach fragen, wenn ich zum Beispiel gefährdet bin, wenn ich spielsüchtig bin und bin gerade mal davon weg, wäre es vielleicht kein guter Abend, Skatabende mit Geldeinsätzen zu veranstalten. Oder wenn der Nachbar in diese Kategorie gehört, dann sollte ich mir was anderes überlegen, um den zu gewinnen. Ja, wäre vielleicht nicht so ganz der richtige Weg. Einfach fragen. Herr, was willst du? Lass uns zusammen beten. Ja, Herr, und so kommen wir zu dir und fragen. Herr, was hast du für uns? Was willst du von uns? Wie willst du uns gebrauchen? Was dient unserer Beziehung zu dir? Was dient unserem Weg in die Ewigkeit? Und was steht uns eher im Weg? Hilf, dass wir uns nicht von diesem Zeitgeist mitreißen lassen. Hilf, dass wir uns nicht von den Maßstäben dieser Welt mitreißen lassen, sondern dass wir immer wieder hören und fragen, was dient deiner Sache? Was dient der Berufung, die du für uns hast? Was dient dir? Amen.